weil du dein Zeug natürlich mal wieder hervorragend im Griff hast. Jetzt auf diesem Wege nochmal kurz, bevor wir jetzt endgültig anfangen, nochmal eben der Hinweis, dass ich gerne noch ein Thema auch untergebracht wüsste. War gestern schon in der Zeitung tatsächlich, aber können wir auch nochmal darüber quatschen, dass unser Dauerkartenverkauf tatsächlich gerade sehr, sehr geil läuft. Also ein paar Eckdaten: nach 24 Stunden nach Verkaufsstart hatten wir die Vorjahresmarke schon und ja, wir steuern schon auch ordentlich darauf zu, dass wir den All-Time-Rekord aus dem Jahr 2016 war das, glaube ich, oder 2017, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber tut auch nicht viel zur Sache, dass wir den brechen, und dazu fehlen uns noch 100 Tickets. Da diesen Podcast ja dann, Spaß beiseite, doch ein bisschen mehr als die 20, 30 Mannekes hören, von denen wir immer reden, dachte ich, wäre das doch eigentlich mal eine ganz gute Plattform, um das auch nochmal breitzutreten und zu sagen: Leute, seht zu, helft uns beim Rekord. Wir werden das natürlich zum Ende der Woche auch noch ein bisschen breittreten. Jetzt gerade haben wir auch noch ein paar andere Themen, über die wir quatschen wollen und werden. Ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hast oder ob wir gleich direkt loslegen wollen.
Also wir brauchen nicht drüber sprechen, er ist ein Verkäufer, ne? Also das ist mal definitiv, wenn man sich überlegt, jetzt will er auch noch Dauerkarten über diesen Podcast an den Mann bringen. Deutsch, ich weiß nicht, wie das so weitergehen soll. Nein, trotzdem, es ist schon ein bemerkenswertes Ding, wenn du dir überlegst, letztes Jahr haben die Steel Roosters trotz dieser sportlich herausfordernden Saison, ich formuliere es mal so, geschafft, einen neuen Besucherrekord aufzustellen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass mehr Leute denn je oder zumindest mal fast so viele wie in der Rekordsaison Dauerkarten haben wollen. Naja, es spricht irgendwie eine Sprache, dass Eishockey in dieser Region immer noch einen besonderen Stellenwert hat. Und weil es so ist, gibt es auch diesen Podcast. Er nennt sich Kühe, Schweine, Iserlohn und startet jetzt.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
So. Da sind wir drin.
Jawohl.
Im Podcast. Und müssen ja machen, den besten von zwei möglichen genialen, liebenswerten Sponsoren.
Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir uns jetzt, wo wir in 2 Wochen Rhythmus sind, nicht jedes Mal vorher unterhalten müssen, wer denn jetzt dran ist. Aber wir müssen uns ja quasi nur die Hälfte merken. Aber ich fürchte nein, aber bisher hat es ja immer
geklappt.
Meinst du,
dazu reicht es bei uns beiden aus? Ich glaube nicht. Wir müssen sowieso am Ende der Sendung über den nächsten Podcast sprechen.
Ja, können wir ja machen.
Müssen wir nochmal vielleicht zeitlich einen Hauch verschieben. Müssen wir mal gucken.
Das wäre nicht das erste Mal.
Nein, das weiß ich.
So ist das bei viel beschäftigten Menschen.
Aber jetzt machen wir erstmal den Sponsor.
Die eigene Wohnung renovieren, während man drin wohnt? So verrückt kann doch keiner sein. Allerdings, es gibt Leute, die haben das schon gemacht und sind zufrieden. Die haben es mit uns, mit Maler Rentfort, gemacht. Wir haben freundliche und aufmerksame Mitarbeiter, die wirklich sauber arbeiten. Die räumen die Möbel für sie raus und wieder rein und decken richtig gut ab. Tolle Farben, Tapete, Teppiche. Wir beraten sie detailliert bis zu ihrem Traumergebnis. Melden Sie sich unverbindlich und wir reden miteinander. Sie finden uns unter rentfort.de. Rentfort mit einem N und hinten mit DT. Das war Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio MK Roosters Hockey Podcast. Präsentiert von Maler Rentfort.
Zurück im wunderbaren, Kühlschrank geprägten Besprechungsraum der Iserlohn Roosters.
Aber gleich brummt er wieder.
Ich wollte sagen, also freut euch schon mal, ihr werdet das sympathischste Hintergrundgeräusch der Welt empfangen. Und wir sitzen zu dritt hier.
Ich glaube, ganz ehrlich, wenn du es nicht vorher sagen würdest, würde es keinem Menschen auffallen, aber.
Doch. Also dieses monotone. Das ist schon geil. Das kann das ja. Ding, ehrlich. Also wir sitzen zu dritt hier. Wolltest du den Übergang machen? Du hast ja schon länger mit ihm das Vergnügen gehabt.
Das ist richtig. Ich führe jetzt quasi das gleiche Gespräch, oder wir führen das gleiche Gespräch
das
nochmal.
Das wäre ja mal was, dass du mal ein Gespräch führst. Noch muss ich das ja immer machen.
Ja, mein Freund.
Okay, dann kannst du ja reinstarten in das Gespräch.
Wollte ich gerade sagen. Also die Leute da draußen werden sich das nicht fragen, warum du das immer machen musst, weil du einfach deine Klappe nicht halten kannst. Okay. So einfach ist das.
Du willst Krieg, du kannst Krieg.
Ja, genau. Daniel Neumann, schön, dass du da bist. Schön, dass du Iserlohner bist. 5 Stunden Anreise habe ich gerade schon gehört. Der Klassiker im Smalltalk. Wie war die Fahrt? Mirko hat die Dings nicht hochgeschoben. Schneiden wir nicht, keine Ahnung.
Egal, lass mal drin.
Versuchen wir nochmal.
Also, hallo
ja,
erstmal.
Jetzt hören wir dich.
Miteinander. Danke, dass ich hier mit dabei sein darf. Ja, die Fahrt war eigentlich ziemlich gut. 5 Stunden bis Frankfurt ging es ziemlich schnell. Danach wurde es ein bisschen holprig, viele Baustellen und
dann noch ein bisschen über Land, ne?
Hinten ja, raus. Ein bisschen ja. Noch über Land, aber gut angekommen.
Die Brücke hattest du also nicht einkalkuliert?
Doch, doch, die hat schon einkalkuliert von letzter Saison. Also die steht ja noch immer da.
Ja, stimmt.
Von letzter Saison, da sind wir ja schon
die
im
steht
Bus.
Da. Das war es dann auch. Kannst du leider nicht drüber fahren.
Noch nicht. Noch nicht. Sie gehen ja davon aus, tatsächlich Jahresende, ne?
We will see.
Also einspurig natürlich nur, aber das wäre ja schon eine Weltsensation. Wo ist dein Trip gestartet? Tatsächlich aus dem wunderbaren Schwenningen oder?
Nee, tatsächlich in Freiburg, also da, wo ich ursprünglich auch wirklich herkomme. Meine Familie wohnt dort. Genau.
Im wunderschönen Breisgau. Warst du da schon mal?
Ja, tatsächlich. Schönes Fleckchen
ich
Erde.
Ich werde es nie vergessen, die grandiosen Playoff-Tage des IEC gegen den EHC Freiburg als Oleg Snarok. Hugo Haas. Sagen dir die Jungs noch was?
Die sagen mir noch was, ja, aber es ist schon sehr lange her.
Da weißt du mal ungefähr, wie alt ich bin.
Hat einer von denen nicht in der Drittelpause geraucht?
Ja, Oleg Snarok. Wäre dann hinterher russischer Nationaltrainer, tatsächlich. Und wenn du dann weißt, was da vorher alles passiert ist. Beste Geschichte auch, die alten Hasen dieses Podcasts werden sich dran erinnern. Thiel Fowler und Hugo Haas, Playoffs. Das war auch das Jahr mit deinem neuen Trainer, unter anderem. Also die Zeit, hatte sich Thiel Fowler, heute Scout, Scout in Arizona, hatte sich irgendwann mal was ganz Kluges einfallen lassen. Er hatte sich mit dem Kopf zum Torhüter gedreht im Powerplay. Das heißt, er stand mit dem Rücken zu seinen Jungs und er hat ihn so lange provoziert, bis er ausgerastet ist. Und es ist ihm auch auf hervorragende Art und Weise gelungen. Und jeder hat sich gedacht, der spinnt total. Das wussten wir in Iserlohn schon vorher von Thiel Fowler. Aber es war eine geile Zeit.
Ja, damals war die Welt noch in Ordnung. Macht man das heutzutage auch noch so? Als Center?
Nee, sowas kommt heute nicht mehr vor.
Nee, das ist so.
Bist du einer, der provoziert?
Nee, eher nicht. Also ich bin eher der Ruhige. Also wenn es mal wirklich sein muss, dann vielleicht so in den Playoffs, aber so während der Saison eher weniger.
In den Playoffs ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass die Scheibe damals kaputt gegangen ist gegen Nürnberg.
Jetzt musst du mir helfen.
Es gab doch in den Pre-Playoffs ein Spiel, das sehr, sehr lange gedauert hat zwischen Nürnberg. Es war bei euch, ne?
Das Schwenning, war bei uns zu Hause Schwenning gegen Nürnberg. Genau.
Diese Saison. Habe ich nicht gesehen.
Scheibe kaputt gegangen.
Entschuldigung.
Ich fand das gut, weil dann konntest du vorher in Ruhe das andere Spiel gucken. Das war dann Straubing gegen Frankfurt. Und dann gehst du rüber und denkst du so, hey, die haben nur eine halbe Stunde später angefangen und sind nach Spielende irgendwo jetzt gerade Mitte, zweite, Drittel. Und dann im Nachgang siehst du dann die Szene wie Daniel, die Scheibe direkt vor den Fotografen da kaputt fährt. Oder kaputt gefahren wird, um streng. Ja. Aber er hat genau das gemacht, was man machen muss. Schön rausgearbeitet über die Linie, über die Mittellinie, Scheibe tief. Und dann kommt der Check halt und ja, dann war die Scheibe kaputt. Und wie lange hat es lange gedauert? Ne? Ja,
sehr lange. Also ich glaube, über eine halbe Stunde haben wir da schon in der Kabine gesessen und gewartet, bis es dann wieder im zweiten Drittel weiterging. Ja.
Das sind Zeiten. Wenn du ganz genau hinhörst, dann hört man bei dir einen ganz minimalen Schweizer Dialekt oder bilde ich mir das ein?
Ich glaube, das bildest du dir ein. Also den Schweizer Dialekt habe ich leider nie gelernt. Der ist zu kompliziert und da gibt es zu viele Dialekte.
Aber dieser kleine Singsang, ich weiß, was du meinst in der Stimme.
Ist so, das Mike Stewart ist ein prädestiniertes Beispiel immer für mich, weil wenn du Mike Stewart, hast du auch schon mal drauf geachtet, in einem Interview hörst, dann denkst du, scheiße, der ist Österreicher. Also natürlich weißt du, dass er das nicht ist, aber er hat sich halt schon vom Sprachduktus extrem dran gewöhnt. Und wenn ich ganz genau hinhöre und es mir einbilde, dann würde ich sagen, haben deine Schweizer Jahre dich auch stimmlich geprägt.
Ja, ein bisschen. Also ich habe mit den Jungs meistens Hochdeutsch geredet. Ich habe auch versucht, ein bisschen Schweizerisch zu üben, aber es war extrem schwer. Ein paar Wörter sind mir noch übrig geblieben, wie so Velo, Grözi oder so, aber mehr kann ich dann auch nicht mehr.
Was Velo, was heißt das?
Velo ist Fahrrad, tatsächlich.
Vize, kennst du nicht Holland?
Nee, ist nicht okay. Meins. Also Grützi kriege ich wohl noch hin, aber das war es dann wirklich auch.
Du merkst, du hast einen wirklich qualifizierten Pressechef für die nächsten Jahre hier am Salat.
Kosmopolit.
Ja, genau. Grüezi Gerino. Dabei hört es aber auf. Aber wir wollen natürlich den Tag nutzen und tatsächlich so ein bisschen mal herausfinden, wie der Mann aus dem wunderschönen Freiburg im Breisgau in die Schweiz gekommen ist, bevor wir dann nochmal drüber reden, wie er wieder nach Deutschland gekommen ist. Das war auch interessant. Aber vielleicht verrätst du einfach mal genau diesen Zeitabschnitt. Also was da passiert ist und also die Frage nach dem Warum verkneife ich mir, weil die Ausbildung gut ist, das hätten wir damit schon geklärt. Ja. Aber wie ist dein Weg von Freiburg in die Schweiz tatsächlich gelaufen?
Also von Freiburg ging es erstmal nach Schwenning. Da habe ich tatsächlich auch erstmal ein Jahr gespielt. Da waren wir eine kleine Gruppe von Jungs aus Freiburg, so 5 Leute. Und da haben wir ein Jahr gespielt. Dann ist der Vater von einem guten Freund, der spielt auch Eishockey, auf die Idee gekommen, dass wir ja theoretisch in die Schweiz gehen können. Und wenn wir da 5 Jahre im Nachwuchs spielen, die Schweizer Lizenz bekommen. Und dann sind wir zusammen zu zweit nach Basel gewechselt. Und unsere Eltern haben uns halt jedes Mal da hingefahren, einmal die Woche. Und wir spielen halt am Wochenende nochmal hingefahren. Also bei denen also groß Dankeschön an die auf jeden Fall, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben. Da haben wir dann 2 Jahre tatsächlich gespielt. Und dann war halt die Entscheidung, das war halt jetzt keine Top-Liga, das war U17 Top. Das ist sozusagen U17 zweite Liga, also nicht höchstes Niveau. Wir sind am Ende auch mit Basel im letzten Jahr aufgestiegen in die erste Liga. Aber dann war die Frage, ja, was machen wir jetzt? Jetzt U20. Wir müssen irgendwo anders hin und auf höherem Niveau zu spielen. Dann haben wir ein Probetraining in Zürich probiert. Da hat es irgendwie nicht geklappt wegen Wohnung und allem möglichen Schule. Dann haben wir es in Zug probiert. Und dann hat sich schnell herausgestellt, ja, das passt. Wir haben da eine Wohnungsmöglichkeit bekommen und da wurde auch ein neues Leistungszentrum gerade in dem Moment gebaut. Und dann haben wir uns dazu entschieden, da auch direkt hinzuziehen.
Kleiner Funfact am Rande, Daniel sagte das gerade im Vorgespräch, wie lief das dann so für die Mannschaft von Basel, die dann in die erste Liga aufgestiegen ist, nachdem ihr dann weggegangen seid?
Stimmt, ja, das habe ich ihm auch noch erzählt, dann lief es gar nicht, also die haben da anscheinend, glaube ich, in der Saison höchstens 6 Punkte oder so geholt, 2 Siege, also die wurden da abgeschlachtet.
das glaube ich. Hast du gerade was Eishockeytechnisches für dein Leben gelernt übrigens, ist die große Frage. Hast du gut
zugehört, natürlich,
was er gesagt hat? Was denn?
Dass Daniel in der Schweizer Liga spielen könnte, ohne eine Importlizenz zu belegen.
Richtig, warum?
Ja, wie warum? Das willst du mir denkst, ich habe jetzt gerade nicht zugehört.
Ja.
Ja, weil er 5 Jahre lang ein Teil des Systems
doch nur Nachwuchssystems war. Ich will es doch nur noch mal rausarbeiten, weil viele fragen sich immer, wie das funktioniert. Und ja, tatsächlich mal selbst die Kollegen Schwele und Goldmann bei den großen Spielen gegen die Schweiz nicht immer mehr darauf hinweisen, dass man dann eben einen Schweizer Lizenzstatus bekommen kann. Und ich auch immer überlegt habe, eine Zeit lang, bevor ich mich wirklich mal damit beschäftigt habe, es liegt schon ein paar Tage zurück, wie das eigentlich möglich ist. Und dann eben auf diese Variante gekommen bin. Ja. Wenn man wirklich in der Schweiz seine Ausbildung macht oder viele Jahre noch seine Ausbildung folgt, was sind die maßgeblichen Unterschiede, die man erlebt, auch in der alltäglichen Ausbildung eines jungen Spielers?
Ja, also ich kann jetzt ja nur von Zug reden. Also wir hatten da sehr professionelles Werk. Also wir hatten alles, wurde so wie die erste Mannschaft halt geleitet. Also wir hatten das, die als Vorbild. Wir hatten auch eine zweite Mannschaft, sozusagen wie in Salzburg. Ich weiß nicht, wir hatten U20, dann hast du zweite Liga gehabt und die erste Liga. Und ja, du konntest halt je nachdem immer einen Sprung nach vorne machen oder nach hinten, je nachdem, wurde es auch hin und her gereicht. Und das hat in der Entwicklung auf jeden Fall schon sehr geholfen, weil alles an einem Ort war. Und ich konnte davon auch sehr profitieren, weil ich dann nach einem Jahr auch schon die Möglichkeit hatte, in der zweiten Schweizer Liga zu spielen als Import, weil ich da ja noch damals gar nicht meine Lizenz hatte.
5 Jahre noch nicht durch waren.
Durch hatte ja. Und die Möglichkeit bekommen habe, schon als Import in der zweiten Liga ziemlich viel Eiszeit zu sammeln und die Erfahrung im Profi-Eishockey zu sammeln.
Ist das so, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein Farmsystem dann auch in den, also wie es in den USA ist, also in dieser zweiten Liga, da gibt's auch Teams, das weiß ich jetzt wirklich nicht, da gibt's auch Teams, die ja ganz normale erste Mannschaften sozusagen, Profimannschaften sind, aber da spielen auch ganz viele Zweitvertretungen quasi oder Akademie-Mannschaften oder sonst, wie ist das strukturiert da?
Ja, es hieß sogar EVZ Academy, also sozusagen ein Farmteam von der ersten Mannschaft, falls sie halt junge, also es war auch eine Mannschaft, die sehr, sehr jung war, wir waren im Durchschnitt vielleicht höchstens 20, 22, sowas um den Dreh. Und die jungen Spieler wurden da halt alle gefördert.
Es gibt also einen zentralen Unterschied, den du sehen musst. Diese zweite Mannschaft ist dann am Stammverein tatsächlich angedockt, der auch im Profibereich spielt. Und das ist ja oftmals in der AHL oder in der East Coast anders. Nicht immer. Also bei bestimmten Franchises gehört ja auch dann das Farmteam dem NHL-Club. Das ist aber nicht immer so. Wir haben zum Beispiel jetzt mit Julian Napravnik drüber gesprochen. In Hershey gibt es zum Beispiel einen Owner, einen wirklichen Owner, dem diese Franchise gehört. Und deshalb ist das noch ein bisschen anders im Detail geregelt. Aber da, und das erzählte ja auch Jason LeDury, das waren so deine Anfangstage.
Genau, da ich erinnere mich dunkel. Weil der hatte, also ich finde halt, dass, so wie Daniel gerade auch sagt, das System bietet ja gerade jungen Spielern unglaublich viele, viele Möglichkeiten, auf dem Niveau auch mitzuspielen. Ne? Weil wie ist das dann mit so einer jüngeren Truppe auch gegen ja wirklich Vollprofis zu spielen, die dann auch teilweise wahrscheinlich doch ein paar mehr Jährchen in den Knochen haben?
Ja, du merkst halt klar, die sind viel erfahrener, aber der Mannschaft ist halt viel hungriger und du versuchst halt alles, weil du weißt, du bist eine junge Mannschaft, aber du willst die älteren, erfahrenen Mannschaften halt auch ärgern. Klar gibt es dann halt Spiele, wir haben oft auch verloren, ein bisschen höher oder so, aber der Reiz war halt schon da, die Möglichkeit zu haben, sich gegen die Älteren zu beweisen.
Aber grundsätzlich ist es dann schon so, dass man da auch ja, mithalten kann, also eben nicht Kanonenfutter ist.
Nee, also wir konnten auch gut mithalten, also wir haben auch Pre-Playoffs geschafft und so, also waren auch Teil der Liga und haben mitgespielt.
Weil die Qualität natürlich insgesamt, das muss man wissen, wer nicht so sehr auf Schweizer Hockey guckt, die Qualität ist schon von der Ausbildung, deshalb wollte ich da auch noch ganz am Anfang hin, ist einfach nochmal besser. Na klar hast du wenig Vergleich, obwohl du natürlich auch mit vielen sprichst, die so im deutschen Umfeld dann erwachsen geworden sind zum Spieler. Wenn du mit denen quatscht, was waren so die maßgeblichen Unterschiede, die man wirklich gespürt hat in der Intensität, auch vielleicht der Ausbildung, Eiszeiten, was ist das am Ende?
Also allgemein halt, glaube die Nachwuchsliga wird dann nochmal sehr drauf fokussiert halt. Also man hat halt 12 Top-Teams in einer Liga, der Nachwuchs wird halt brutal gefördert. Dann hast du die zweite Liga halt, die auch jedes Mal die Spieler da auch rausnehmen kann und die Chance haben, dann auch in der zweiten Liga zu spielen. Und wir haben halt das Gesamtpaket halt, die Förderung halt vom Skating, alles. Wir hatten Fitnesstrainer auch schon in der U20 halt, brutales Powerskating-Programm, morgens Training, Mittagstraining, also man wurde halt brutal gefördert. Das kann ich so sagen, ja.
Ist schon crazy, dass du halt, also so ist, jetzt ist ja hier so, die U20, die DNL, die absoluten Top-Leute spielen dann ja teilweise schon im Seniorenbereich, im Profibereich. Benze Farkas ist, den wir jetzt ja letzte Woche verpflichtet haben, ist ja ein gutes Beispiel. Der könnte ja sogar noch ein Jahr U20 spielen, wenn ich richtig informiert bin. Spielt aber dann jetzt im Profibereich, weil er eben damit, also einen Profivertrag mitlaufen kann und ist auch fest eingeplant als U23-Kontingentspieler. Und ich glaube halt, das alles an einem Ort zu haben, dass du ja auch dann für dich, ich meine, du hast ja dann sogar auch 4-5 Spiele in der ersten Mannschaft von Zug gemacht, dass du da wirklich eigentlich tagtäglich höchstes Wettbewerbsniveau hast, auch mit Gleichaltrigen, also dann wirklich absolutes Top-Niveau, dann nochmal die Erfahrung im Seniorenbereich machen kannst und dich dann auch ja für deine Entwicklung belohnen kannst. Also ich bin Fan, offensichtlich.
Naja, es gab ja diese Ansätze auch mal im deutschen Eishockey, wenn du ein paar Jahre zurückdenkst, da hatte sogar der IEC eine zweite Mannschaft, die gespielt hat. Krefeld hat sie heute noch, wo viele junge Leute, aber auch mittlerweile andere Talente aus Nordrhein-Westfalen sozusagen reinkommen, um da zusammenzuspielen. In Berlin war es eine Zeit so, dass die diese Struktur hatten. Das kostet halt eben ein Schweinegeld. Mhm. Dessen musst du dir bewusst sein. Und da siehst du den Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. Dafür ist die Kohle eben nicht da, ne?
Ja, aber mittlerweile hat sich das Team dann da, wo ich auch war, aufgelöst. Also es gibt es ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr, wegen auch finanziellen Gründen.
Ja.
Das halt auch sehr schade war, weil die jungen Spieler halt schon sehr davon profitieren konnten.
Tja, das ist grundsätzlich so ein bisschen die Situation. Leben in der Schweiz ist jetzt nicht so exotisch, wie das mit Julian Napravnik am College war. Davon bin ich fest überzeugt. Aber mussten deine Eltern auch noch Kohle mitbringen, um das alles möglich zu machen? Oder war der Daniel irgendwann so gut genug, dass er zumindest, als er dann den Schritt weitergemacht hat, das alles finanziert hatte?
Tatsächlich hat direkt Zug gesagt, als wir gekommen sind, dass sie finanziell uns direkt schon unterstützen. Also
das ist natürlich richtig teuer, ne?
Keinen Cent mitbringen, weil sonst wäre es, glaube ich, auch nie möglich gewesen, dass wir dahin kommen könnten, weil Zug an sich schon eine brutal schöne Stadt ist, aber auch extrem, glaube ich, teuer zu leben ist.
Ja, das ist definitiv so. Also Julian hatte viel über sein College-Leben zu erzählen. Was kannst du über das Zuger Nachtleben erzählen?
Boah, ich kann mich nur noch an unsere, also das eine Nachtleben, wo wir Schweizer Meister wurden, als mit der NL, das war nach 30 Jahren, da war halt Corona noch, da ging halt nicht so viel. Ja. Das Jahr darauf wurden wir direkt wieder Schweizer Meister. Dann durften wir als junge Spieler, wo auch teils mitgespielt haben, mit aufs Eis halt, mit auf die Feier. Und das war dann halt schon eine brutale Nacht, die ging bis zu den Morgenstunden.
Ja, jetzt muss man wissen, dass Daniel ein riesen Feierbiest ist, offensichtlich. Ne?
Beschreibt er das korrekt oder würdest du Einspruch einlegen?
Nee, ich bin absolut gar kein Feierbiest. Also ich gehe lieber zu Hause, sitze lieber zu Hause entspannt und genieße den Abend so, anstatt feiern zu gehen.
Bedeutet im Umkehrschluss, du kannst dich hier im Sauerland richtig wohlfühlen mit seiner Ruhe, mit der Ausgeglichenheit, mit Kühen, Schweinen und mit Iserlohn.
Ja, das würde ich, denke ich, so sagen.
War das für dich, jetzt komme ich so ein bisschen aus dem Schudel raus, aber war das für dich ein Argument, also ruhiges Umfeld? Ich meine, Schwenningen, wer schon mal da war, weiß, dass das jetzt auch nicht die Partymetropole im Schwarzwald ist oder im Schwarzwald-Barkreis, muss man offiziell sagen.
Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, wo man die einzelnen...
Ja, die Schwenninger sagen, sie gehören nicht zum Schwarzwald, sie gehören aber zum Schwarzwald-Barkreis.
Genau,
ja. So ist es korrekt, glaube ich.
Ja, Schwenning war auch ein ziemlich ruhiger Ort, genauso wie Zug ein ruhiger Ort war. Deswegen habe ich mich da auch ziemlich wohl gefühlt, wo es sehr ruhig ist. Und ich denke, Iserlohn ist da auch eine gute Adresse dafür, dass es nicht allzu laut wird.
Du hast dich damals entschieden, aus diesem Projekt raus in die DEL zu gehen. Warum war das damals für dich ein Punkt, wo dieser entscheidende Moment da war, wieder zurück nach Deutschland zu kommen?
Ja, ich stand da am Punkt, also ich war im Vertrag in der NL bei Zug, aber habe die Möglichkeit nicht gehabt, mehr Profi-Eishockey zu spielen. Also die Konkurrenzsituation war ziemlich hoch. Die Academy-Mannschaft gab es damals ja dann nicht mehr. Und ich stand da und habe nur noch wieder in der U20 gespielt. Also war das ja sozusagen ein Schritt wieder für mich zurück, mit dem ich nicht zufrieden war. Dann war die Frage, ja, was mache ich? Gehe ich in die zweite Liga irgendwo und spiele dort? Oder probiere ich es halt in Deutschland in der ersten Liga? Und dann habe ich ein Probetraining in Schwenning gemacht und die waren dann direkt zufrieden, haben gesagt, ja, komm zu uns. Und es hat dann auch so gut geklappt.
Fun Fact, der Roster-Spot ist frei geworden, weil Manu Aberg sich entschieden hat, seine Karriere zu pausieren. Kein Witz.
Das ist tatsächlich ein Fun Fact, ja.
Das ist auch noch ein Fun Fact, genau. Ja. Nur durch Manuel Abecks kurze Pause hatte ich die Möglichkeit, ja, in Schwenning zu unterschreiben.
Interessant. Das muss man. Ja, ich erinnere mich noch, das war in der Saison, ja, ja klar. Das war nicht irgendwann davor oder danach, sondern in der Saison. Da hatte ich aber tatsächlich nicht auf dem Tacho, dass das der Spot von Manuel Aberg war.
Es hilft,
so
wenn man
klein
sich
ist die Hockey.
Vorher mal kurz unterhält.
Das stimmt. Und jetzt muss ich ja ehrlich gestehen, wenn du dann Spiele der Schwenninger Wildwings kommentierst, das habe ich gelegentlich getan bei einem kleinen Sportrechteinhaber der Deutschen Eishockey-Liga.
Gar nicht mehr so klein in den letzten Jahren, muss ich sagen.
Das stimmt.
Dann, die Reichweiten werden immer größer.
Und dann guckst du auf den Mittelstürmer der vierten Reihe und am Ende eines Spiels kannst du über den, und das meine ich positiv, eigentlich nie was sagen. Der ist dir nicht maßgeblich oder zu selten, wenn man an die Highlights denkt, maßgeblich in Erinnerung geblieben. Aber wenn dir keiner auffällt, muss er auch einen vernünftigen Job gemacht haben. Wie hast du deinen Job in Schwenningen in dieser Zeit definiert?
Ja, ich denke allgemein, ich bin ein Two-Way-Forward, also eher Stärken in der Defensive sozusagen, also als Center sowieso. Und ich bin gerne halt ein Spielmacher. Also in der Defensive sehe ich halt mehr meine Stärken und offensiv ist natürlich das Potenzial auf jeden Fall noch da, besser zu werden, aber ich bin noch ziemlich jung und ich denke, das kann noch auf jeden Fall werden.
Ist das eine Rolle, also andere sagen, mit so einer Rolle komme ich nicht klar. Ist das etwas, dem du was abgewinnen kannst und was ist es?
Ich komme damit, also ich bin sehr zufrieden mit der Rolle. Ich denke, es schätzt jeder Trainer, einen Spieler zu haben, der halt über die Arbeit kommt, seine Defensivarbeit gut macht und das System halt, also in Schwenning haben die gesagt, ich spiele das System in Perfektion sozusagen, weil oft die Jungs mich in Clips gesehen haben und mich schon darüber lustig gemacht haben, jo, du stehst immer richtig an jeder Position, wie ja, kann das sein? Das
absoluten so. Grund, sich über jemanden lustig zu machen.
Ja, die fanden es schon halt ein bisschen komisch. Oh, ja, und deswegen, aber ja, das ist halt so mein Job. Also ich komme über die harte Arbeit. Ich falle halt vielleicht nicht über Scoring auf, aber ich komme mit der Arbeit halt, ja.
Nein, und wenn du darauf achtest und du nie über jemanden sprichst, das ist total schwer, sich dann mit ihm zu beschäftigen, aber du erlebst einfach und du bist eines der prädestinierten Beispiele, du kannst halt auch nie was Schlechtes sagen, weil es seltenst irgendwelche Fehler gibt im Spiel, in der Aufstellung, all das, was damit zu tun gehabt hat. Und wenn man natürlich jetzt nochmal sich zurückerinnert, warum haben die Iserlohn Roosters oder werden die Iserlohn Roosters eine Position, eine Center-Position mit dir besetzen, dann ist es natürlich einer der Gründe. Also, ich komme über die Arbeit, wie du so schön gesagt hast. Der zweite Faktor ist, er macht einfach wenig Fehler und er kann jederzeit eine zweite, dritte, vierte Reihe vielleicht so führen, wie man das will. Vielleicht noch nicht mit der ersten, weil die muss produzieren. Sicherlich mit Abstrichen eine zweite. Was ist deine Ambition? Also was hat dich im Gespräch mit Franz, und wir wissen ja, der führt gute Gespräche, auch im Hinblick auf Perspektiven, was hat dich angelockt, um hierher zu kommen?
Also junger Spieler, er hat auf jeden Fall gesagt, junge Spieler haben hier auf jeden Fall die Möglichkeit, sich auf jeden Fall weiterzuentwickeln, und ich denke, das Potenzial hier nochmal den nächsten Schritt zu machen, ist auf jeden Fall groß da, und die Möglichkeit, in einer neuen Mannschaft nochmal ein neues Tapetenumfeld hier, nochmal neue Reize zu setzen und nochmal Vollgas zu geben, ist halt für mich auf jeden Fall der Grund gewesen, wieso ich hierher kommen wollte.
Hast du schon mit deinem neuen Cheftrainer gesprochen?
Nee, bisher noch kein Wort.
Stefan Niemann, wie wir ja letzte Woche erfahren haben, ich kann dir sagen, menschlich eine Granate, auch der in der Zeit gespielt, von der ich damals erzählt habe, und lustigerweise, dass man so einen Menschen ein zweites Mal im Leben trifft, weil ich war, wie gesagt, damals schon da.
Wollte ich gerade sagen, Mirko überlebt alle hier.
Das ist, also ich hoffe, dass...
Der ist länger dabei, als ich alt bin. Ja, das darf man nicht vergessen.
Wie alt warst du nochmal?
Ich werde dieses Jahr 31, im Juni allerdings. Also vielleicht ungefähr das Gleiche.
Ja, wir kommen da ungefähr an die Grenze. Nein, das muss man sagen, das ist schon ein spezieller Typ. Der war damals schon, aber vor allen Dingen menschlich, war eine 1A. Man muss immer sagen, dass er damals schon sehr viel von sich erwartet hat. Ich glaube, ohne jetzt natürlich ihn in den letzten Jahren ganz nahe begleitet zu haben, dass das auch so bleibt. Aber der wird mit Spielerpersönlichkeiten, wie du einer bist, gut was anfangen können, die ihre alltägliche Arbeit machen. Das wird ein Faktor sein. Nächster Schritt am Seiler See. Gab es noch einen anderen Grund, tatsächlich zu sagen oder auch im Gespräch herauszuarbeiten mit Franz, wo dann der Weg hingehen könnte?
Ja, also wir wollen uns halt als Team weiterentwickeln, hier wieder Spaß am Eishockey haben und die Fans wieder auf jeden Fall begeistern. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, hierher zu kommen.
Hast du eigentlich gesagt, wie lange er unterschrieben hat?
Natürlich nicht. Aber Franz sagt das ja immer ganz, ganz munter, wenn du ihn fragst.
Ja, so, verrätst du es uns?
Ach, das verraten. Das
wie du möchtest.
Also auf jeden Fall erstmal jetzt für ein Jahr.
Gut, dann haben wir das mal einmal auch geklärt. Dann wissen wir mal, wenn du nächstes Jahr sagst, der Vertrag wird verlängert,
wenn,
die Zufriedenheit
genau,
ist groß.
Wenn Daniel bleibt, dann ist das definitiv eine echte Vertragsverlängerung.
Was erwartest du denn eigentlich?
Aber das ist auch wieder ein gutes Beispiel. Ich schwöre dir, mindestens eine der beiden Seiten hat eine Option in diesem Vertrag verankert. Wer weiß, vielleicht hat er bei einer bestimmten Anzahl von Spielen, Punkten, geblockten Schüssen, was weiß ich, kann man heutzutage
alles reinschreiben. Die Roosters sind Optionsmonster. Also das waren sie auch in der Vergangenheit.
Ja, also tausendprozentig gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die Handlungsspielräume eröffnet, aber meinetwegen hat er dann sicherlich überzeugt, wenn er nach der Saison auch bei uns bleibt.
Ja, das glaube ich. Also heute geht's wieder zurück in den wunderschönen Breisgau oder bleibst du jetzt ein paar Tage hier am See?
Das wird heute spontan noch entschieden. Je nachdem bleibe ich vielleicht noch eine Nacht, damit ich morgen ausgeruht wieder zurückfahre. Aber das sehe ich dann noch.
Kennst du denn eigentlich irgendjemanden hier aus dem Team, sodass du einen Anker hast, oder zahlen die Roosters eine Hotelübernachtung, was mich wundern würde? Dann sprechen wir jetzt schon mal über die Empfehlungen, wo du hingehen kannst.
Also ich muss jetzt schon einmal kurz dazwischen grätschen, weil Daniel natürlich mit Johannes Huss zusammengespielt hat, über dessen Zukunft wir ja noch nicht offiziell informiert haben. Die Gespräche laufen noch.
Ist der Hussi eigentlich noch hier am See?
Ich habe ihn letztens noch irgendwann gesehen.
Ja,
Wie gesagt, die Gespräche laufen noch.
Gut, dann ist es naheliegend.
Aber Daniel wird sich, glaube ich, freuen, wenn er bliebe, sagen wir es mal so. Er nickt.
Ja, ich wollte nicht so schnell zu ihm rübergucken. Ich dachte, er sagt jetzt sowas wie, ja, das regeln wir schon. Ja, und so.
Irgendwo fände man bestimmt immer irgendwo einen Platz.
Der Hussi und du also, heute Abend.
Vielleicht. Mal schauen, wenn er hier ist. Ich habe ihm nicht geschrieben, dass ich hier bin. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er noch hier ist. Ich denke, der ist wieder heimgefahren.
Gut, ansonsten lass dir ein vernünftiges Hotelzimmer geben. Die Roosters sind kniepig, ne, an der Stelle. Dass wir das
wissen. Was das angeht, haben wir aber gute Partner an der Hand, auf jeden Fall. Kniepig, klar, immer, traditionell, aber die machen uns dann halt auch gute Preise und sind... sehr, sehr zuverlässig.
Ich sag dir nur sehr froh, dass es kein Hostel gibt in Iserlohn.
Auch da würde ich über einen tollen Partner sprechen. Nein, okay. Aber ich glaube, wenn wir über das Jahreszeiten oder Campus Garden oder was es da nicht alles gibt sprechen, dann wird mir jeder zustimmen, dass das nicht die schlechtesten Adressen hier in der Region sind.
Genau, Steak ins El Toro, das passt schon. Gibt es Pläne für den Sommer? Und dass du bei der Arbeit bist, sieht man. Also das hat schon wieder angefangen, aber gibt es Pläne für den Sommer, die Urlaub noch ein bisschen voraussagen?
Ja, ich fahre jetzt Anfang Mai tatsächlich in Urlaub in die Dominikanische Republik für 10 Tage, ja. Das ist so der Plan.
Einfach mal ein bisschen Sonne tanken. Und wann ist Antrittstermin hier, weißt du schon?
Ich bin dann tatsächlich den Sommer über hier die meiste Zeit. Ich werde hier mit den Jungs Sommertraining machen. Ja, das ist so der Plan bei mir.
Mit dem Athletiktrainer, dessen Namen ihr immer noch nicht veröffentlicht habt, ne?
Was möchtest du von mir?
Genau, eine Antwort.
Du kriegst jetzt hier keine Antworten. Wir sprechen jetzt gerade mit Daniel. Das ist ja mega unhöflich.
Was denn?
Was ist denn los mit dir hier?
Ich wollte nur zwischendurch
nochmal. Du nutzt den armen Jungen aus, um wieder irgendwelche Infos zu kommen.
Ich habe dich gefragt.
Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir im Zuge der Verpflichtung von Stefan gesagt haben, dass wir über die Zusammenstellung des Trainerteams, dass er und Franz das regeln und wir dann entsprechend kommunizieren werden.
Entschuldigung, ich bin eingeschlafen.
Wie das halt immer so ist, ja, ich weiß. Das ist ja der Interessenskonflikt, ne? Wenn hier Vereinsvertreter und Journalist zusammensetzen, das ist das Übliche.
Ich sage ja nur immer, man muss möglichst viel rausfinden, das ist bei ihm nicht ganz leicht. Ja, dann wünsche ich dir brutal viel Spaß in der Domrap. Das war der erste Podcast, den du mit uns gemacht hast. Das wird nicht der letzte gewesen sein.
Das war generell der erste, ne?
Das war der allererste.
Ein Training hat das nicht geschafft letztes Jahr. Die sind aber noch nicht so lange dabei.
Was natürlich ein großer Fehler ist, wie man gemerkt hat. Wir danken herzlich und sprechen jetzt nochmal über den neuen Cheftrainer der Iserlohn Roosters, über Stefan Niemann mit Franz Fritzmeier. Stefan Niemann. Also, wir haben gerade schon mal über mein Alter gesprochen und über die Kenntnis dieser Person aus längst vergangenen Tagen. Es war nicht so, dass ich dich auf die Idee gebracht habe, Franz, leider, diesen Trainer zu verpflichten für die Iserlohn Roosters.
Nein, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Aber ich, wenn du auf die Vergangenheit ansprichst, auch wenn das natürlich jetzt Spaß ist, aber ich durfte ja auch schon mal am Seilersee hier gegen ihn spielen damals. Na, da war ich natürlich ein ganz junger Bursche und habe das Ganze nicht so wahrgenommen. Ja, auch ich kenne auch persönlich Thomas Karlsson, der damals hier war. Ich kenne auch andere Leute, die hier in der Zeit als Stefan Niemann hier war bei den Roosters, hier gespielt haben. Aber nein, das ist den Tipp hast du mir nicht gegeben, sondern es ist vielmehr so, dass ich vor knapp 8 Jahren habe ich das erste Mal intensiveren Kontakt über einen Kontakt mit ihm bekommen. Und seitdem haben wir uns immer wieder ausgetauscht, haben uns auch teilweise ja in Schweden oder auch dann in Deutschland hier, war immer sehr interessiert, auch in der DEL. Und auch an den Roosters. Er hat mich immer nach den Roosters gefragt. Oft war es auch so, wenn wir hier als Gast waren oder wenn ich hier zu spielen war, dass ich ihm so ein kurzes Video geschickt habe vom Stadion hier, von der Atmosphäre. Und wir haben uns immer mal wieder dann getroffen und über viele, viele Dinge im Eishockey gesprochen. Wie gesagt, über Schweden, über Spieler, über Deutschland, über Nordamerika, über alles Mögliche. Und der Kontakt ist immer bestehen geblieben und wurde, als ich dann, ich habe ihn natürlich dann informiert, als ich die Möglichkeit hatte, nach Iserlohn zu gehen und habe mich tatsächlich auch mit ihm drüber ausgetauscht, was er darüber denkt. Und als ich dann hier angefangen habe, da haben wir natürlich öfter telefoniert und wie ist es so und als sich dann die Situation hier entwickelt hat, spätestens dann, als ich Trainer wurde hier, haben wir auch sehr viel gesprochen und irgendwann hat er mir das Signal gegeben, dass es ihn eventuell interessieren würde, hier an den Seilersee zurückzukehren. Und ja, und dann haben wir über die letzten Woche die Gespräche intensiviert und sind dann irgendwann zum gemeinsamen Nenner gekommen.
Interessant ist das ja deshalb, weil man nicht unbedingt vermuten kann, dass ein Trainer, der seit vielen Jahren in unterschiedlichen Rollen in der schwedischen Elite-Liga unterwegs war, in der Tat Faszination für den Seilersee entwickeln kann, weil die Ligen schon eine gewisse Unterschiedlichkeit haben. Und er hat das ja letzte Woche so gesagt, Iserlohn, ich erinnere mich gut. Und das ist ein Verkaufsargument, kann man im ersten Moment denken. Bei ihm ist das aber tatsächlich anders.
Ja, es ist tatsächlich so. Ich war immer wieder fasziniert, weil auch vor allem in der Zeit, als wir beide jetzt gar nichts mit den Roosters zu tun hatten, ne, sondern vielmehr halt, natürlich haben wir auch mal drüber gesprochen, dass ich auch mal hier Spieler war und wir beide ja diese Eindrücke kannten von der Kulisse hier, von der ganzen Atmosphäre hier. Aber Stefan hat mir immer auch, hat oft viel drüber gesprochen, wie gesagt, in der Zeit, als wir gar nichts hiermit zu tun hatten, wie gut es ihm hier sonst gefallen hat, ja, wie viele nette Menschen er hier kennengelernt hat und wie wohl er sich gefühlt hat. Und natürlich war es für mich auch, wir haben dann, als ich hierhin die Möglichkeit hatte, hier hinzukommen, hat er wirklich auch erneut sehr, sehr positiv hier drüber gesprochen, obwohl ich natürlich auch kannte, wie es hier ist und auch euch und die Leute hier kannte und auch selber wusste, dass es hier sehr gut sein kann. Und war, als er mir aber dann den Anstoß gegeben hat, dass es ihn interessieren würde, habe ich ihn schon dann nochmal deutlich gefragt, ob er das wirklich ernst meint, weil ich habe ja natürlich die letzten Jahre ihn auch immer sehr verfolgt und kenne auch genau diese Insights, warum er wo war und warum er welche Jobs angenommen hat, und es war für mich auch immer schon großer Sport, großes Eishockey. Er war ja dann auch mal in Lugano und hat in Schweden, wissen wir auch, das Eishockey in der Spitze ist schon europäisches Top-Eishockey, also ohne unsere Liga zu schmälern. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass ein Trainer, der in Schweden sehr hohe Anerkennung hat, wie gesagt, in verschiedene Rollen schon ausgefüllt hat, der auch immer wieder die Möglichkeit hätte, nach in die Schweiz zu gehen oder wo auch immer hinzugehen, der dann sich wirklich intensiv damit beschäftigt und wirklich ganz klares Interesse gezeigt hat, hier an den Seiler See zu kommen. Aber es war eigentlich immer so dieses, er hat eigentlich immer zu mir gesagt, warum fragst du mich das? Also es ist ja hier kein nicht, also ich sag ja nicht einfach, ich würde gerne nach Iserlohn kommen, weil ich jetzt gerade keinen Job habe, sondern ich würde bewusst hier hinkommen wollen und ich würde jetzt vielleicht auch in Deutschland derzeit gar nirgends anders hingehen wollen. Und aber wie, ich weiß auch, was du ansprichst, so wie, wieso jetzt, wir sind ja jetzt auch zumindest
nicht der Nabel der Welt.
Nicht der Nabel der Welt, so nennen wir es mal so. Naja, aber es war für ihn immer ganz klar, er würde sich, also, und das hat er euch auch nochmal bestätigt, ja. Es war für ihn echt ein Traum in gewisser Weise, vielleicht hier mal hin zurückzukommen. Man weiß es nie, und wie Stefan auch immer betont, es ist auch immer eine Timing-Sache. Und Stefan ist ein Typ, der analysiert sehr genau, was ist wann, ja. Also zum Beispiel, ich war ja sehr lange in Frankfurt und da waren wir auch in einem engen Kontakt, aber da war es, zum Beispiel wäre das Timing nie, da war das nie ein intensives Gespräch darüber, weil einfach das Timing auch nicht da war. Und er sagt halt immer ganz klar, jetzt ist die Zeit, jetzt haben wir die Möglichkeit, und für ihn geht es nicht um irgendeinen Status, sondern es geht darum, hier gemeinsam als Team, gemeinsam mit allen Menschen hier oder mit allen Leuten, die hier mitarbeiten, für die Iserlohn Roosters zu arbeiten und das Bestmögliche mit den Iserlohn Roosters zu erreichen.
Wie beschreibst du ihn als Trainertyp?
Ja, Stefan ist schon ein sehr konsequenter Typ. Also Stefan hat ja eine sehr, sehr soziale Ader. Ja, wenn du mit Stefan viel zu tun hast, dann ist er so ein Typ, der sich sehr um dich kümmert. Ja, der sehr den Menschen immer im Vordergrund sieht. Aber Stefan ist auch ein sehr ehrlicher Typ und hat auch eine hohe Erwartungshaltung. Was er dir gibt, erwartet er auch zurück. Ja, also er ist sehr zuverlässig, er ist immer auf dem Punkt und er ist sehr akribisch. Auch jetzt schon in der kurzen Zusammenarbeit mit mir merkst du schon, also es ist jetzt nicht, ja, ich komme dann mal, sondern es ist ihm sehr wichtig, dass wir Dinge sehr, sehr, sehr genau analysieren und sehr genau durchdenken, aber nicht nur, was das Eishockey-Technische betrifft, was betrifft auch die Menschen, die hier hinkommen, um hier mit uns zu arbeiten, Spieler, Trainer und so weiter. Es ist, wie gesagt, er ist sehr sozial und sehr kommunikativ, aber er ist schon auch, er kann auch hart sein. Also er ist schon Typ Anführer. Auch diese Rolle, auch wenn er oft nur in Anführungsstrichen der Assistant Coach war, hatte er auch immer diese Rolle in den Trainerteams, dass er der war, der geführt hat und der auch Klartext gesprochen hat. Ja, also man darf von ihm nicht erwarten, dass er jetzt hier so ein stiller Vertreter ist, der nur analysiert, sondern der ist schon sehr klar und wird auch hier von sich selber in erster Linie, von der Mannschaft und auch von uns allen in der Gemeinsamkeit erwarten, dass wir hier Vollgas geben, dass wir gut miteinander kommunizieren und dass wir alle an einem Strang ziehen und dass wir das, was wir sagen, auch tun.
Da hätte er nicht im letzten Jahr hier unterschrieben, oder? Und da bin ich jetzt sehr böse.
Jetzt, also so holst du mich in das Gespräch rein, oder was?
Okay, soll ich es rausschneiden, meinst du, oder soll ich es drin an?
Ich habe doch schlagfertig geantwortet.
Ja, das hast du. Aber du hast nichts gesagt. Willst du auch nicht, ne?
Nee, möchte ich bitte drauf verzichten. Franz sagt das an der Stelle immer absolut richtigerweise. Bringt jetzt relativ wenig, da in der Vergangenheit nochmal rumzuwühlen. Ich glaube schon, dass diese Verpflichtung eine deutliche Sprache spricht. Und zwar nicht nur, weil ihr beiden euch gut kennt. Und ja, ich glaube, dass wir damit auch eine sehr, sehr vernünftige Basis haben.
Ist die Welt des Franz Fritzmeier, vor allen Dingen als er als Trainer hier übernommen hat, und die Welt von Stefan Niemann in den Erwartungen, die wir in Zukunft von ihm erleben werden, relativ ähnlich? Also die Rollen werden andere sein jetzt. Aber als ihr beide, also du als Trainer und er als Trainer, erwartet man schon das Vergleichbares von dem, was Spieler auch mitbringen müssen, was Umfeld so leisten muss?
Absolut. Also ist natürlich, jeder ist in seiner Rolle. Aber wir sprechen immer davon, wie ich ja auch immer sage, wir sind hier beim Club Iserlohn Roosters. Es geht um den Club. Und dann geht es natürlich aber darum, gemeinsam die Sachen zu erarbeiten. Ja, wie gesagt, jeder in seiner Rolle. Also ich muss meine Rolle ausfüllen im Grunde genommen. Jeder muss auch gewisserweise selbstständig arbeiten. Aber ganz wichtig ist, dass wir als Team in der sportlichen Leitung mit den Trainern, mit den Spielern, aber natürlich auch im ganzen Club, dass wir in eine Richtung gehen. Und das erwarten wir beide, genauso wie wir erwarten auch, was ich sagen würde, beide sehr viel von uns selbst. Ja, da sind wir uns sehr ähnlich, dass wir erwarten, dass wir vorangehen. Und gleichzeitig erwarten wir auch natürlich von den Leuten, wie ich es immer wieder betone, dass wir hier jeden Tag unser Bestes geben und volles Commitment haben zu dem, für was wir hier hingekommen sind. Ja.
Schwedische Trainer, die nach Deutschland kommen, haben in der Vergangenheit, Roger Hanschon ist ein Beispiel, Düsseldorf, erst als er schon lange wieder weg war, positives Lob bekommen. Wie glaubst du, herausfordernd ist die Kenne, die man ja eigentlich mitbringen muss über diese deutsche Eishockeyliga im Hinblick auf eine Trainerposition mit vielen Erfahrungen gesammelt in einer doch deutlich anderen Welt?
Ich denke, es ist schon sehr wichtig, dass du jemanden hast, der jetzt nicht hier ganz naiv reinkommt, der das schon auch sehr intensiv verfolgt hat die letzten Jahre, auch wenn du natürlich es nur, wenn es anders ist, als wenn du die ganze Zeit hier bist. Und das war mir zum Beispiel bei auch schon unter anderem wichtig, dass wir die letzten Jahre ihn schon, auch wenn es nicht um die Roosters ging oder wenn um was auch immer, sehr intensiv immer wieder, wir haben uns gegenseitig sehr intensiv informiert, was passiert hier, was passiert in Schweden, was passiert in der Schweiz. Und es war immer von uns, wir haben halt beide ein sehr großes Interesse auch, was passiert außerhalb unserer Bubble. Und deswegen ist er schon sehr gut informiert, was hier läuft, und wie hat sich auch sehr viele Spiele immer angeguckt. Immer noch, ich habe es schon viel auch bei den Clubs, wo ich war, oder aber auch allgemein. Und ich sehe es auch so ein bisschen so, natürlich reden wir immer von Nationen. In erster Linie sind wir ja ein deutscher Club und der Iserlohn Roosters, und für mich ist es nicht so entscheidend, ob das ein Schwede, ein Deutscher, ein Kanadier, ein Amerikaner, ein Finne oder was auch immer ist. Für mich ist wichtig, dass der Trainer weiß, auf was er sich einlässt. Ja, weil wir sind hier, genauso weil wenn ich jetzt auch als Deutscher aus der DEL, sagen wir mal, aus der Liga in eine andere Liga komme, egal welche, muss ich mich auch mit den Gegebenheiten anfreunden und muss das Positive sehen, was kann man hier machen, warum komme ich hier hin? Ich muss mich bewusst dafür entscheiden, warum ich wohin gehe. Und in Bezug auf Trainer, europäische Trainer, war es, denke ich, in Deutschland in der Vergangenheit, weil du jetzt schwedischer Trainer gesagt hast, fällt mir eigentlich da im ersten Moment, ja, Roger Hansson war hier in Düsseldorf, es war auch, zumindest was die Tabelle betrifft, erfolgreich. Aber mir fällt da in erster Linie Hardy Nilsson ein. Ja, das war, denke ich, ein großer schwedischer Trainer, der sehr lange hier war. Mhm. Und im Allgemeinen gab es früher sicher in Deutschland mehr europäische Trainer auch, in den Zeiten damals, das ist jetzt schon länger her. Aber am Ende des Tages spielt es für mich keine Rolle, sondern wir sind ein deutscher Club, der in der DL spielt, der von Spielern geprägt ist, von einem gewissen, im gewissen Sinne geprägt ist und wir wollen jetzt auch kein schwedischer Club werden oder kein nordamerikanischer oder kein tschechischer Club, sondern wir wollen der Iserlohn Roosters sein und die Leute, die hier für diesen Club arbeiten, müssen für den Club arbeiten und mit den Gegebenheiten bewusst sehr gerne arbeiten und das denke ich, deswegen muss es, auch wenn es natürlich hier in Deutschland viele Nordamerikaner gibt, ist aber auch, weil es natürlich viel mehr von denen gibt und natürlich, was du vorher ganz wichtig gesagt hast, ist es nicht auch so einfach, einen europäischen Top-Trainer zu verpflichten, weil die europäischen Ligen sind erstens sportlich sehr attraktiv und auch sehr gut bezahlt. Ja, also wenn du jetzt als Trainer in Schweden, Tschechien und so weiter verdienen, ist schon sehr gut und der sportliche Level, also die DL ist auch eine der Top 5 europäischen Ligen, aber ich würde jetzt mal sagen, Schweden ist schon nochmal, Schweden, Schweiz auch ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Schweiz jetzt besser ist als wir, aber du siehst, dass es zum Beispiel viele europäische Top-Trainer auch in die Schweiz zieht. Ja, sicher auch aus finanziellen Gründen. Und wir sollten, aber was ich mir immer wünschen würde, wir brauchen uns zum Beispiel vor der Schweiz nicht zu verstecken. Sicher sind sie vielleicht in der Ausbildung auch ihre eigenen Spieler noch mal ein bisschen besser. Wir sehen aber an der Nationalmannschaft, dass wir uns nicht verstecken müssen. Schweden, würde ich sagen, Schweden profitiert auch sehr davon, dass sie sehr viele eigene Leute auch haben. Ja, wenn du in Schweden siehst, eigene Spieler immer wieder, die immer wieder produzieren. Ja, es kommen jedes Jahr so und so viele Draftpicks und das ist so eine Maschine, die einfach läuft. Ja, obwohl ja, ist jetzt schon 1, 2, 3, 4 Jahre her, wo ich mal nachgerechnet habe, obwohl Schweden eine top-europäische Liga ist oder vielleicht die top-europäische Liga, haben sie aber trotzdem über 200 Spieler, die außerhalb von Schweden spielen. Alleine, glaube ich, 100 in der NHL und plus AHL und bei 10 Millionen Einwohnern. Ja, deswegen sieht man halt, die Hockeykultur ist da halt sehr, sehr groß. Auch was Trainer betrifft, wenn man jetzt sieht, letztes Jahr hatten wir in der DEL neben mir dann in der kurzen Zeit genau noch einen deutschen Trainer mit Alex Sulzer. Und wenn du jetzt nach Schweden guckst, da gibt's nur schwedische Trainer. Ja. Deswegen, sie haben einen sehr großen, ihre Eishockey-Kultur ist sehr, sehr groß. Vielleicht sogar mit der Fußball-Bundesliga, vielleicht ein bisschen mit uns Fußball zu vergleichen und sie produzieren ohne Ende Spieler. Und ja, und es ist für sie eine normale Kultur. Und deswegen, wie gesagt, europäische Top-Trainer in die DL zu bringen, hat jetzt nichts damit zu tun, dass unsere Liga nicht so gut ist, aber sie haben oft sehr gute Möglichkeiten, in ihren Ländern auch zu arbeiten.
Wir sind sehr gespannt. Wird Stefan seinen Co-Trainer mitbringen oder wirst du einen Co-Trainer für ihn aussuchen?
Nein, es geht ja grundsätzlich darum, mit zwei Assistant Coaches und mit einem Goalie Coach und Stefan dann zusammen ein gutes Trainerteam zu finden. Und alles, was jetzt passieren wird, ist zum Schluss trage ich, wie ich schon öfter betont habe, ja die Verantwortung für die Verpflichtung des Head Coaches, für die Verpflichtung des Spielers, für die Verpflichtung der Co-Trainer, Torwarttrainer. Aber natürlich ist es optimal, wenn du jetzt einen Head Coach hast, mit dem du die Sachen schon analysieren kannst und dann gemeinsam evaluieren kannst, was brauchen wir im Trainerteam und was sind Möglichkeiten. Und da hat man Personen im Kopf, auch vielleicht Stefan hat Personen im Kopf und zum Schluss kommt man auf einen gemeinsamen Nenner, aber es ist sicherlich nicht so, dass Stefan sagt, ja, nur der kann der Co-Trainer sein, sondern wir haben das sehr, sehr genau analysiert, wen wir, wie gesagt, es geht ja auch nicht nur um einen Co-Trainer, sondern um zwei Co-Trainer plus Torwarttrainer, wen wir hier gerne mit uns im Team arbeiten wollen, weil natürlich Stefan und ich sind die Anführer des, ich als sportlicher Leiter und der Head Coach, das ist ja dann diese Anführer und dann brauchst du Leute, die optimalerweise mit uns diese Positionen besetzen, wo sie ihre Stärken haben. Ja, jeder im Trainerteam sollte ja seine Stärken haben. Stefan als Head Coach, da musst du der Anführer sein, da musst du natürlich auch in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Aber die beiden Co-Trainer sollen jetzt nicht einfach nur der Co-Trainer sein, die halt auch da sind und so ein bisschen zuarbeiten, sondern die sollen in ihren Fähigkeiten, zum Beispiel in der Weiterentwicklung von Spielern, ja, in anderen Bereichen, im Mentoring von Spielern, auch wenn wir dem Ganzen immer überstehen werden, so ein bisschen, aber da sollen die ihre Stärken einbringen, weil weder ich alleine noch Stefan und ich, nur wir können das nicht alleine stemmen, sondern wir brauchen Leute, die Stärken haben, die wir vielleicht wir beide nicht haben.
Wann kennen wir den Trainerstab komplett?
Ich denke, also grundsätzlich steht der Trainerstab, aber ich denke, es hat auch damit zu tun, dass zumindest der eine Co-Trainer noch in einer bei sich in der derzeitigen Arbeitsstelle in einer wichtigen Phase ist und wo jetzt keine Nebengeräusche so positiv werden, sondern ich denke, Anfang Mai werden wir dann die Co-Trainer und hoffentlich auch den Torwarttrainer präsentieren, was dann wir so ein bisschen den Wunsch haben, auch intern die gemeinsam zu präsentieren und nicht jetzt einen und den anderen. Head Coach war jetzt wichtig als erstes Signal und dann kommen die anderen im Paket dazu.
Bringen Sie doch gerne mit, wir haben am 21. Mai einen Termin, der sich vielleicht lohnen würde.
Ja, sicher wird der ein oder andere Co-Trainer vielleicht schon vorher hier sein und spätestens dann hier sein, wenn das Sommertraining beginnt.
Wir sind gespannt. Dankeschön, Franz Ritzmeier.
Schön, dass du noch deine Antwort gekriegt hast. Was denn? Das freut mich für dich. Ja, ich gehe mir gerade schon damit auf den Keks.
Ja. Aber er weiß. Ja, gut. Ja.
Okay. Ja, doch so ein Podcast muss Neuigkeiten produzieren, finde
ja,
ich.
Ja, ja, genau.
Franz, danke dir. Ja, ja, ist mir schon klar. So, und das war diese Ausgabe des Podcasts Kühe, Schweine, Iserlohn. Wir hören nochmal eben auf den geilsten Sponsor dieser Welt.
Die eigene Wohnung renovieren, während man drin wohnt? So verrückt kann doch keiner sein. Allerdings, es gibt Leute, die haben das schon gemacht und sind zufrieden. Die haben es mit uns, mit Maler Rentfort gemacht. Wir haben freundliche und aufmerksame Mitarbeiter, die wirklich sauber arbeiten. Die räumen die Möbel für sie raus und wieder rein und decken richtig gut ab. Tolle Farben, Tapete, Teppiche. Wir beraten sie detailliert bis zu ihrem Traumergebnis. Melden Sie sich unverbindlich und wir reden miteinander. Sie finden uns unter rentfort.de. Rentfort mit einem N und hinten mit DT. Das war Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio MK Roosters Hockey Podcast. Präsentiert von Maler Rentfort.
Genauer muss ich sagen, den einen von zwei geilsten Sponsoren dieser Welt. Das war Kühe, Schweine, Iserlohn für diese Woche. Ich fürchte in zwei Wochen kommen einen Tag später oder so, aber
wir werden darüber informieren.
So ist es. Tschüss Mirko.
Tschüss Felix.
Bis dann.
Macht's gut.